Es freut mich, dass wir unser Studium in den Petrusbriefen fortsetzen können. Wir haben heute ein Thema, das heißt Jesus in den Petrusbriefen. Dieses Thema ist an sich etwas, das im Hintergrund immer da ist. Jesus ist immer vorhanden in den Petrusbriefen, wie auch in den anderen Briefen in der Heiligen Schrift. Es geht immer letztendlich um ihn, um sein Werk der Erlösung. Aber um ihn zu verstehen, müssen wir den Grundsatz kennen, was im Menschen kaputt gegangen ist, damit wir verstehen, warum er der Erlöser der Welt und auch der Richter der Welt wurde. So schauen wir uns das an, die Veränderung, die im Menschen stattgefunden hat nach dem Sündenfall. Weil erst dann wissen wir, was Jesus zu tun hatte, um uns zu erlösen. Hier ist der Mensch an Gott gebunden, in völligem Vertrauen zu ihm. Aber jetzt kommt der Test und der Mensch misstraut. Und aus einem Menschen, der einmal sehend war und wusste, wer er ist, wird ein Mensch, der nicht mehr weiß, wer er ist, der glaubt, er sei Gott. Er lebt seitdem in einem völligen Selbstbetrug. Diesen Selbstbetrug ist es, den Gott herausholen muss aus dem Menschen, ohne den es keine Erlösung gibt. Das heißt, die Idee, wer ich bin, muss klargestellt werden. Und so gibt es nur einen einzigen Weg der Erlösung. Dieser Mensch, der im Misstrauen zu Gott lebt, muss das Misstrauen ablegen, die sündige Natur, dargestellt hier in der Brille, muss ans Kreuz. Der Irrtum über wer ich bin, muss entfernt werden und die Wahrheit muss an Stelle kommen, damit ich dann wieder als Geschöpf Gottes im Vertrauen zu Gott leben kann. Und hier finden wir die Bibeltexte, sie passen alle zu diesen paar Bildern, die ich gezeigt habe. Ich nehme nur den einen aus Kapitel 2 auf dem ersten Petrusbrief, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. So, dieser stellvertretende Tod oder Leben Christi, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib, an das Holz hinaufgetragen. Das muss verstanden werden. Und wir wollen uns dieses Bild des Kreuzes anschauen. Aber bevor wir uns das anschauen, was Christus getan hat, müssen wir die Grundvoraussetzungen der Erlösung kennen. Diese, wenn sie nicht bekannt sind, führen zu einem völligen Fehlbild dessen, was am Kreuz geschehen ist. Schauen wir uns sie an. Der erste Grundsatz ist, dass aller Schaden, jede Sünde wird an Gott getan, weil ihm alles gehört. Das ist ein Grundsatz, den viele Christen nicht kennen. Wir denken, wenn uns jemand ein böses Wort sagt, dann hat er es mir gesagt. Wir denken, wenn jemand uns nicht achtet, dann hat er mich missachtet. Das alles kommt aus dem Fehldenken des Menschen, dass er denkt, er ist Gott. Alles Böse, aller Schaden, wenn ein Mensch missbraucht wird körperlich, wenn man ihm etwas antut, all dieser Schaden wird nicht dem Menschen angetan, auch wenn der Mensch es spürt, sondern es wird dem angetan, dem dieser Mensch gehört. Und das ist Gott. Der David sagt es so eindrücklich, wie es nur geht, im Psalm 51, wo er sagt, als er den Uriah getötet hatte und als er die Bathseba dem Uriah weggenommen hatte als Ehefrau. Da sagt er in Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan. An dir allein habe ich gesündigt und Böses an dir getan. Er hat dem Uriah die Frau weggenommen. Er hat den Uriah töten lassen. Er hat nicht dem Uriah geschadet durch diese Tat, sondern Gott allein. Das ist entscheidend, damit wir es verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann können wir auch den Rest nicht verstehen. So, aller Schaden, jede Sünde tut einen Schaden an Gott, weil ihm alles gehört. Der Mensch sieht sich sehr häufig als Geschädigter, das heißt als Opfer durch die Tat eines anderen. Und diese Opferrolle bringt den Menschen um sein Leben. Er zerstört sich selbst, weil er denkt, er ist Gott, also sieht er sich als der Geschädigten an. Die Realität, die klare Wahrheit ist, nur Gott wird in diesem ganzen Universum geschadet, niemand anderem. Als Luzifer sich selbst von Gott entfernte, dadurch schadete er sich nicht selbst, sondern Gott. Er muss zwar für den Schaden aufkommen, aber jeder Schaden wird an Gott getan. Wenn wir unserem Körper etwas antun, durch Denken oder durch Handeln, durch Essen, durch Trinken, das nicht stimmt, das nicht körpergerecht ist, dann schaden wir Gott. Somit ist Gott das Opfer aller Schäden. Aber da Gott verlieren kann, da er derjenige ist, dem alles gehört, muss er sich vor dem Schaden nicht wehren, weil er nicht von den Objekten, von dem, was ihm gehört, abhängig ist. Gott ist das Opfer aller Schäden. Er allein ist Opfer. Aber er kann es auch sein, weil er unabhängig ist von allem, was ihm gehört, von allem, was er geschaffen hat. Der zweite Grundsatz. Aller Schaden muss wiederhergestellt oder bezahlt. Das heißt, der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Es ist unmöglich, aufgrund des Rechtssinns, den Gott hat und den wir alle haben von ihm bekommen, dass ein Schaden so bleibt, wie er ist. Der Schaden muss entweder repariert oder bezahlt werden. Das heißt, Luzifer macht etwas falsch. Wenn er den Schaden nicht wiederherstellen kann, dann muss er für ihn gerade stehen und Verantwortung dafür übernehmen. So, aller Schaden muss wiederhergestellt oder bezahlt werden. Von wem? Die Frage ist eindeutig. Wer für den Schaden verantwortlich ist, muss ihn wiederherstellen oder bezahlen. So, wer für den Schaden verantwortlich ist, muss ihn wiederherstellen und bezahlen. Das heißt, Gott ist immer der Geschädigte, aber der, der den Schaden tut, der muss dafür auch etwas tun. Weil man kann nicht den Schädiger entlassen, weil die Gerechtigkeit es nicht erlaubt. Somit, die Gerechtigkeit verbietet jedoch, dass jemand, der nicht verantwortlich ist, für den Schaden aufkommen kann. Es kann immer nur der, der verantwortlich ist, für den Schaden aufkommen. Niemand anders. Weil es wäre nicht gerecht, wenn jemand anders für einen Schaden aufkommt. Das ist in unserem Rechtssinn drinnen. Es ist nicht möglich, der eine stiehlt etwas und der andere soll dafür sein Leben geben. Oder ein anderer soll dafür bezahlen. Das geht nicht, dass ein Kind macht was Böses und das andere Kind übernimmt die Strafe. Das ist absolute Ungerechtigkeit. Das sagt uns unser Rechtssinn, das sagt das Rechtssystem heute. Geht nicht, dass eine Mutter sagt, ich trete ein für meinen Sohn, er hat jetzt gestohlen, lasst ihn frei und nehmt mich anstelle. Da wird der Staat nur lachen, da wird der Richter nur sagen, liebe Mutter, wir verstehen dein Verhalten, deinen Wunsch, aber der ist nicht erfüllbar. Weil nur der, der verantwortlich ist für den Schaden, kann für den aufkommen. Niemand anders. Die Gerechtigkeit verbietet, dass jemand, der nicht verantwortlich ist, für den Schaden aufkommt. So schauen wir uns und gucken uns an, wer ist verantwortlich denn für die Schäden, die hier auf dieser Erde getan werden. Wer ist verantwortlich? Ich nehme jetzt mal mich für den Schaden, den ich aus meiner sündigen Natur getan habe und wieder tue oder tue, weil ich es noch nicht kenne. Wer ist verantwortlich dafür, dass ich als Sklave Satans geboren bin? Kann ich was dafür? Kann ich was dafür für die Schäden, die ich aus meiner sündigen Natur tue? Wer ist verantwortlich für die Blindheit, den Selbstbetrug meines Herzens? Wer? Wenn ich mich betrüge, weil ich in irgendeiner, nehme ein ganz aktuelles Bild. Ich hatte ein Gespräch mit einem meiner Jungs und dieses Gespräch hat mich tief verletzt. Ich selbst habe es zunächst nicht so gemerkt. Aber als mein Körper krank wurde, merkte ich, das kann nicht sein. Warum werde ich krank? Nach 3-4 Tagen, nachdem dass die Krankheit auch nicht verging und hartnäckig war, habe ich gesagt, Herr, was ist es? Hat mich das so sehr getroffen? Und als ich mir dann nochmal durchsah, die Nachricht, der mir geschrieben hatte, merkte ich, wie in meinem Innersten es brodelt, wie mein Inneres sich aufbäumt. Und ich sage, Herr, das kann's doch nicht sein. Mein Verstand sagt mir etwas eines und mein Herz reagiert anders. Meine sündige Natur nimmt die Dinge persönlich. Meine sündige Natur denkt, ein anderer schuldet mir etwas. Meine sündige Natur bindet sich an einen Menschen, um von ihm zu nehmen und von ihm zu leben. Und ich merke, dass in mir etwas da ist, wofür ich zunächst nichts kann. So, wer ist verantwortlich für meine Krankheit? Bin ich's? Tue ich es absichtlich? Bin ich verantwortlich für den Schaden, den ich aus meiner sündigen Natur getan habe? Wenn ich's wäre, dann wäre das ungerecht. wenn ich es wäre, dann müsste ich ja was dafür können, damit ich so geboren bin, damit ich interpretiere die Worte und Taten anderer auf mich selbst in falscher Weise. Ich sprach diesen Tagen noch mit einem jungen Mädchen, vielleicht habe ich den Fall schon mal erwähnt, die so verzweifelt ist, weil sie ihre Jungfrauschaft verloren hat an diesen Jungen. Sie sagte, ich war immer fest mit den anderen Jungs und jetzt bei ihm bin ich schwach geworden, ich habe nachgegeben. Und sie hat es natürlich geheim gehalten von ihren Eltern, aber jetzt bekam sie eine Blasenentzündung und musste gewisse Untersuchungen machen und dabei kam heraus, dass sie nicht mehr eine Jungfrau ist. Das hat die Eltern tief geprägt. Die Mutter hat den ganzen Tag geweint. Der Vater redet nicht und weint auch mit seiner Tochter. Und die Tochter sieht das Bild an und ist verzweifelt und denkt, mein Leben ist ruiniert, lieber sterbe ich. Wer ist verantwortlich für diese Art von Denkweise? Das Kind, sie ist 17, ist voller Schuld, Gedanken und Gefühle, verzweifelt. Aber ist sie schuldig am Verlust ihrer Jungfrauschaft? Das ist doch die große Frage, oder nicht? Wird Gott sie dafür schuldig sprechen? Wird Gott die Eltern, die lieblos reagieren, die nicht die Tochter beweinen, nein, sondern sich selbst, weil es ja ihre Tochter ist, wird Gott sie schuldig sprechen? Sind ja jetzt erwachsen, sind schon lange im Glauben für das, was sie tun. Es ist so gut, dass Gott allein weiß, wenn er rechtfertigt, wenn er verantwortlich hält und nicht. Aber eins ist klar, ich muss diesem Mädchen sagen, sie ist nicht schuldig, dass sie ihre Jungfrauschaft verloren hat. Sie war nämlich in demselben Irrtum vor dem Verlust ihrer Jungfrauschaft und danach. Sie hatte dasselbe Herz, davor und danach. Aber das danach hilft ihr zu sehen, die Not. Der David sieht seinen Sohn, seine Not. Und er sagt, siehe, ich bin in Sünde, und das ist natürlich eine verkehrte Übersetzung. Ich bin mit einer sündigen Natur geboren. Und meine Mutter hat mich mit einer sündigen Natur auf die Welt gebracht. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Im Geheimen lässt du mich Weisheit wissen. Entsündige mich mit Hyssop, sodass ich rein werde. Wasche mich, sodass ich schneeweiß werde. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe und mit meinem freudigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, damit sie die Sünder zu dir, bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, damit meine Zunge deine Gerechtigkeit rühmt. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündigt, denn du hast nicht Lust an Schlachtopfern. Ich wollte es dir sonst wohl geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Wenn man genau das betrachtet, und wir haben nicht die Zeit, der David steht zu seiner Tat, aber er erklärt Gott, dass es durch den Betrug seines Herzens geschehen ist. Und dass er nicht will nur Vergebung haben von der Tat, sondern er will ein reines Herz. Das kriegt er nicht einfach so. Er sagt, wenn du Schlachtopfer bräuchtest, würde ich dir Tausende geben. Das ist nicht das, was du willst, Gott, sondern du willst mich erkennen lassen, dass ich ein Problem in mir habe, das schlimmer ist wie die Tat, die ich getan habe. Meine sündige Natur ist mein Problem. Mein Herz muss zerbrochen werden. Alle meine Patienten, die zu mir kommen, tun sich die Dinge an, weil sie im Selbstbetrug sind. Dieses Mädchen weiß nicht, dass sein Herz an einen Jungen gebunden ist und deshalb gibt sie nach. Ja, was sie tut, der Verlust der Jungfrauschaft, ist Sünde, ist Schaden an Gottes Körper. Aber schuldig ist sie, wenn sie sehen würde, den Schaden. Aber sie ist verzweifelt, nicht wegen ihrem Herzen. Sie tut nicht Buße wegen ihrem Herzen, sondern sie würde gern den Schaden nicht mehr haben. Sie denkt, sie hat sich ihr Leben zerstört. Aber Jesus sagt ganz genau in Johannes Kapitel 9, am Ende der letzte Satz, wo er sagt, Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr blind wäret, dann hättet ihr keine Sünde. Ein Blinder tut zwar Sünde und er tut Schaden an, aber er kann dafür nicht verantwortlich sein. Die Verantwortung kommt erst mit dem Licht der Wahl. Nun glauben manche Theologen, dass wir von Geburt an eine Wahl haben, zu sündigen oder nicht zu sündigen, weil Jesus für alle Menschen gekommen ist, so haben alle Menschen die Gnade sozusagen empfangen und wenn sie sündigen, sündigen sie aus einer Wahl heraus. Das ist natürlich geprägt von tiefer Unkenntnis, sowohl der Schrift, aber vor allen Dingen des Menschen und seines Aufbaus. Der Irrtum in uns, die Blindheit, mit der wir geboren werden, kann erst weggenommen werden bei der Neugeburt. Erst durch die Neugeburt bekommen wir eine Wahl. Ich war bis zur Neugeburt ein Gefangener meiner Süchte, meiner Selbstbefriedigung, meines Internet, der Pornografie und den Filmen. Und ich wollte es wegtun und konnte nicht. Warum konnte es mir Gott nach 20 Jahren einfach so weglöschen? Warum konnte er mir verzeihen, obwohl ich damals dachte, es gibt keinen Weg mehr zurück. Er vergibt mir nicht mehr. Ich werde nicht mehr von ihm Vergebung empfangen. So denkt doch dieses Mädchen. Weil sie hat ja die Tat wiederholt. Einmal jetzt die Jungfrauschaft verloren, jetzt lebt sie mit dem Jungen und hat sexuellen Kontakt. Und der Junge hat auch seine Schwierigkeiten. Und jetzt hat sie ja nicht nur eine Tat getan, sie hat so viele getan danach. Wie soll sie wegkommen davon? obwohl ich bewusst mir war der Sünde, die ich tat. Konnte ich dennoch nichts dafür. Das ist Sklaverei. Ein in Sklaverei geborener Mensch kann für seine Sünde nichts. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Wer kann dann etwas dafür? Erst wenn der Mensch mit dem Evangelium, mit der Möglichkeit der Wahl, zu Gott zu kehren, nicht mehr von Menschen zu nehmen. Die Wahl ist nicht zu sündigen oder nicht. Die Wahl ist im Herzen, wem diene ich? Nach wem orientiere ich mich? Nach einem Menschen oder nach Gott? Das ist die Wahl. Wir können nur eine Wahl haben. Und die ist, will ich Gott nachfolgen und von Gott nehmen, wie ich das erklärt habe im Gesetz, oder will ich es weiterhin von einem Menschen nehmen? Das passiert auf Herzenebene. Dass mich mein Junge so stören konnte, war, weil mein Herz von ihm speist und von ihm lebt. Aber tat ich das absichtlich? Tat ich das bewusst? Tat ich das, weil ich Gottes Gesetz übertreten wollte? Nein. Ich tat es aus völliger Unkenntnis. Erst durch das Ereignis, durch das Hineinrutschen in mein Beleidigtsein. Erst dadurch, dass ich empfand an meinem eigenen Leib, wie schlimm es ist, menschenabhängig zu sein. Da bekam ich eine Wahl. Und ich habe sie angewendet und wende sie an, um den Irrtum in meinem Herzen zu entfernen. Aber dass ich ihn habe, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich bin nur verantwortlich, dass ich ihn behalte. Deshalb kommt die Verantwortung des Menschen nur dann zustande, wenn er die Wahl bekommt. Und er hat sie nicht von Geburt auf. Er bekommt eine Wahl bei der Neugeburt. Und dann muss er im Prozess der Heiligung alle Irrtümer seines Herzens entfernen. Aber bis er sie alle entfernt, hat er keine Wahl. Der Petrus hatte eine Wahl, als Jesus ihm sagte, du wirst mich verleugnen. Aber da er es nicht erkannte, sagte er, ich bin okay, Herr, ich sterbe für dich. Er sah sein böses Herz nicht. Er sah den Betrug seines Herzens nicht. Also musste er voll Dampf in die Not kommen. Und da wurde sein ganzes Herz offenbart. Das war vorher genauso wie während der Tat. Das müssen wir doch verstehen. Das böse Herz, das irrtümliche Herz des Petrus war da vor der Tat genauso wie während der Tat. Die Tat hat nichts Neues hervorgebracht. Die Tat hat nur offenbart, was tief in ihm lag. So wenn, als ich süchtig war, hat es nur offenbart. Aber ich hatte keine Wahl. Ich wusste nicht, wie soll ich es ändern. Dieses Mädchen, es war adventistisch, gläubig, christlich aufgewachsen. Und ja, streng. Nach außen hin muss man seine Jungfrauschaft bewahren. Und das ist ja richtig. Aber man hat ihr nicht beigebracht, dass in ihrem Herzen das Übel steckt. Das hat man ihnen nicht beigebracht. Das bringt einem keiner bei heute. Weil wir schauen auf die Äußerlichkeiten unseres Lebens und merken nicht, dass wir innerlich ein Problem haben, nicht äußerlich. Ich könnte hier stundenlang über dieses Thema sprechen. Ich möchte aber klar machen, ich habe diesem Mädchen deutlich gemacht, dass es ein großes Problem hat. Im Herzen. Aber das Problem hat es vor der Tat. Genauso. Durch die Tat wurde es aber jetzt bewusst und bekannt. Und jetzt kommt die Wahl. Und jetzt hat sie eine Wahl. Durch die Gnade Gottes. Um am Herzen so zu bleiben oder nicht. Aber dafür, dass sie blind geboren ist, ist nur einer schuldig. Und das ist Adam. Adam ist verantwortlich für das, ich so geboren bin. Er war der, der die ganzen Probleme der sündigen Natur in die Welt gebracht hat. Dadurch, dass er auf die Schlange, auf Eva, nicht auf die Schlange, auf Eva, die jetzt eine Agentin des Bösen geworden bin, hörte. Kann denn Adam den Schaden wiederherstellen oder gut machen? Kann der Adam sein Herz wieder verändern? Und kann der Adam für all den Schaden, der durch die sündige Natur, die wir alle von ihm geerbt haben, bezahlen? Er kann es nicht. Deshalb musste Gott eine Lösung finden, um uns überhaupt zu lösen. Der Sohn Gottes musste Adam werden, um den Schaden zu reparieren, den Adam, den Menschen wiederherzustellen. Und er musste Richter werden für die, welche nicht repariert werden wollen. Die, wenn sie die Wahl bekommen, aus der Sklaverei herauszukommen, Sklaven bleiben. Am Kreuz, als Christus hier starb, wie der Petrus es sagt, er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib auf Holz genommen. Am Kreuz zerstörte Gott in Christus die sündige Natur des Adam. Übernimmt dadurch alle Sünden, alle Menschen, auch meine, die ich aus meiner sündigen Natur herausgetan habe. Und auch die dieses Mädchens und auch deine Sünde. Weil er die Wurzel entfernt hat in Christus. Könnte man die Wurzel nicht entfernen, dann wäre auch eine Lösung der Vergebung nicht möglich. Aber er nimmt auf sich auch die Sünde Adams und Evas. Adam und Eva sündigen nicht in der Weise, wie wir sündigen. Nein, nein. Sie tragen volle Verantwortung für was sie getan haben. Sie konnten was dafür, ob sie aßen oder nicht. Wir können nichts mehr dafür, dass wir Sklaven Satans geworden sind. Wir können nur dafür, ob wir aus der Sklaverei herauskommen oder nicht. Deshalb sagt der Römerbrief so deutlich, alle Menschen sterben, auch wenn sie nicht so gesündigt haben wie Adam. Wie ist also Stellvertretung zu verstehen? Wenn Menschen kommen und sagen, wie konnte Gott seinen Sohn töten, damit er Gerechtigkeit schafft? Weil der menschliche Verstand oder der menschliche Geist wurde ja von Gott ausgestattet mit dem Gerechtigkeitssinn. Und jeder weiß, es ist doch nicht möglich, dass einer für den anderen die Strafe übernimmt. Das geht doch nicht. Das wäre ungerecht. Und jeder Mensch, der das denkt, hat recht. Es wäre ungerecht. Deshalb, und da die Christen ja blind sind, das zu erklären, dass Gott nicht seinen Sohn gab, um für den Menschen zu sterben, sondern Gott gab seinen Sohn, den Menschen. Er wurde Adam. Damit nur konnte er Stellvertreter werden. Eine Stellvertretung ist also nur im Sinne der Identifikation des Einswerdens möglich. Auch wir werden nicht erlöst, dadurch, dass wir sagen, Christus ist für mich gestorben. Sondern wir werden erlöst, indem wir sagen, ich bin mit Christus gestorben. Ja, ich konnte nicht ans Kreuz gehen, weil ich kann mich selbst nicht reparieren, aber ich muss mich identifizieren komplett, dass das Erlösersleben mein Leben ist. Und wir werden es gleich schauen, wie das am Kreuz stattfindet. Deshalb geht es nicht um eine Stellvertretung in dem Sinne, einer steht für die anderen da, nein, sondern einer wird alle. Da wir alle aus Adam kommen, musste Christus nur Adam werden. Deshalb sagt hier der Korintherbrief, der Paulus in Korintherbrief 2, Vers 5, und er sagt dort in Vers 15, und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So, und davor sagt er, wenn einer gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Denn wenn wir außer uns waren, so waren wir es für Gott, sind wir vernünftig, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, weil wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. So, das müssen wir verstehen. Am Kreuz stirbt zwar Christus, weil in ihm wir alle sind, weil er Adam wird. Also sterben wir alle am Kreuz. Aber nur der, der sich damit identifiziert durch den Glauben, kommt auch in das Benefiz. Das heißt, dass er das auch hat für sein Leben. Nur er wird, der sich mit Christus identifiziert. Aber in der Realität, da Adam, der Mensch ist, aus dem wir alle sind. Wenn Christus Adam wird und er am Kreuz stirbt, dann sterben wir alle am Kreuz. Das ist das, was er tut, für uns, unabhängig von uns. Aber jetzt muss ich mich identifizieren damit. Bei der Auferstehung Jesu, da wird der Adam, den er geworden ist, schafft Gott eine neue Kreatur, den zweiten Adam. Dieser ist jetzt neu und das finden wir auch hier in diesem fünften Kapitel wunderbar beschrieben. Wir, die wir jetzt alle gestorben sind, Vers 15, leben nicht mehr sich selbst, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das heißt, sie identifizieren sich jetzt mit ihm komplett, weil sie haben verstanden, ihr Leben ist sein Leben und sein Leben ist ihr Leben. So, schauen wir uns das an, wie der Umtausch des Lebens am Kreuz stattfand. Hier ist das Kreuz und Jesus Christus hat ein Leben vor dem Kreuz. Er lebt ein heiliges Leben und er hat eine doppelte Natur. Als Mensch, nicht als Gott. Jesus Christus, manche nehmen die Zitate, war 100% Mensch, 100% Gott. Ja, das war er. Er war 100% Gott, das war seine eigene Gottheit. Aber die wird ja abgelegt, die wird in die Menschlichkeit eingehüllt. Wir sprechen hier von dem Menschen Jesus, von dem 100% Menschen Jesus, der zur Hälfte von seinem Vater kommt und deshalb eine göttliche Natur hat und zur Hälfte von seiner Mutter und deshalb auch eine sündige Natur hat. Und das habe ich ja in den letzten Vorträgen erklärt und ich hoffe, wir alle haben es verstanden. Er lebt aufgrund seiner göttlichen Natur ein völliges heiliges Leben, keine Sünde. Und er muss am Kreuz sterben, weil diese sündige Natur, die Wurzel muss weg. Der Irrtum aus unserem Herzen muss weg. Ich beginne mein Leben mit nur einer Natur. Ich habe einen Vater und eine Mutter, die sind irdisch. Und damit habe ich keine göttliche Natur in mir. Und damit kann ich nichts anderes tun, außer sündigen. Alles, was ich tue, tue ich aus einer falschen Motivation. Deshalb ist mein Leben schwarz umrandet. Es ist sündig. Bis zum Kreuz. Was passiert am Kreuz? Am Kreuz geht mein Leben, meine sündige Natur, mein ganzes Leben, meine ganze Vergangenheit. Am 7. Juni 2003 ging mein ganzes Leben an Christus über. Meine 20 Jahre Abhängigkeit von Internet oder von Pornografie, das war das Internet damals noch nicht, von Filmen, von Fußballsucht, von all den Dingen, von denen ich mir wünschte, ich wäre weg. Alle diese wurden weggenommen. Sie gehören mir nicht mehr. Und anstelle habe ich Jesu Leben bekommen. Sein reines, heiliges Leben. Es bedeckt jetzt meine ganze Vergangenheit. Meine ganze Vergangenheit. Meine ganze Vergangenheit ist weg. Sie gehört mir nicht mehr. Wenn jemand kommt und mich erinnert an sie, sage ich, ja, ich erinnere mich an meine Vergangenheit. Aber sprich mit meinem Herrn, der sie übernommen hat. Meine Vergangenheit ist Christus. Meine Vergangenheit ist sein Leben. Ich kümmere mich um meine Vergangenheit. Nicht mehr. Außer die jetzige, die gestern, vorgestern, die Dinge, die ich jetzt zu bewältigen habe. Aber das, was ich war, war weg. Und die Macht des Kreuzes hat mich befreit von den Abhängigkeiten, die ich davor hatte. Weil jetzt bin ich ein neugeborenes Kind und lebe durch den Glauben aufgrund dessen, was der zweite Adam für mich getan hat. Aufgrund der Glaubens der Auferstehung. Bei der Auferstehung wurde der zweite Adam, dann geht Christus in den Himmel als Hohepriester. Was passiert mir mit mir nach dem Kreuz? Sündige ich noch? Ja, ihr seht, aber die Farben verändern sich gegen Ende. Warum? Weil die göttliche Natur Christi, die menschliche Natur, die er von Gott hatte, von seinem Vater, die ich jetzt durch den Tod am Kreuz bekomme, durch die Auferstehung Jesu bekomme, diese Natur wächst jetzt in mir. Aber meine Brille, bis sie eines Tages völlig ist. Denn meine Brille ist immer noch da. Ich muss zu Gott gehen. Jeden Tag. Aber muss ich das Gute, was ich jetzt aus dem Guten getan habe, wegtun? Nein, ich gehe jetzt zu Gott, nicht um der Sünde willen, die ich getan habe, sondern um meines bösen oder meines betrügerischen Herzens willen. Ich tue Buße nicht, weil ich mich über meinen Jungen beleidigt habe oder geärgert. Oder das ist nicht die Buße, die etwas bringt. Und ich habe diesem Mädchen erklärt, Buße ist nicht, dass sie beklagt ihre Jungfrauschaft und ihre Taten. Das ist nicht Buße. Buße ist die Veränderung des Herzens, so wie sie David hier in Psalm 51 beschreibt. Der Mann will nicht Vergebung. Der Mann sagt, er sagt, du guckst ins Verborgene, du guckst dorthin, wo niemand hingucken kann, in mein Herz. Dort will ich rein sein. Dort will ich mich nicht mehr nach einem Menschen orientieren, weil warum hat David gesündigt? Weil er glücklich werden wollte von einem Menschen, den ihm Gott nicht gegeben hatte als Ehefrau. Weil er sich erhob und dachte, die Menschen gehören ihm und er kann sich nehmen, wenn er will. Der Betrug des Herzens hat David verführt. Ja, David hätte siegen können, aber Gott lässt es zu, weil der David hatte Dinge in seinem Leben, die waren noch nicht in Ordnung. Und seine Geschichte zeigt uns, wie häufig noch David in die sündige Natur hineinfällt. Weil einmal am Kreuz gestorben, heißt nicht, dass alle meine Irrtümer meines Herzens weg sind. Nein, nein, ich beginne da nur einen Weg. Deshalb studieren wir die Petrusbriefe. Der Petrus ist der Mann, der sagt, wenn du neugeboren wirst, beginnst du den Weg, nicht du endest. Deshalb beginnen so manche gut, aber enden nicht gut. Was zählt, ist nicht der Beginn, sondern das Ende. Lasst uns doch das klarstellen. Was zählt, ist nicht der Beginn, sondern das Ende. So. Ich gehe zum Kreuz jeden Tag. Ich bekenne meine Sünde, die ich bewusst geworden ist. Aber um die geht es mir nicht. Die macht mich nicht schuldig. Sondern mein böses Herz ist es, das ich weghaben will. Und wenn das böse Herz weg ist, dann ist die Sünde mit weg. Deshalb habe ich nicht so wie viele andere Christen, wenn sie sündigen, ja, das war vor meiner Bekehrung hier so, auch so, wenn ich sündigte, dann war ich am Boden zerstört und ich dachte, Gott, ich werde keine Vergebung mehr bekommen, weil es immer dieselbe Sache war. Aber hier durch die Kraft des Kreuzes sündige ich nicht mehr so, wie ich davor gesündigt habe. Er hat mich frei gemacht von Süchten. Dahin gehe ich nie mehr zurück. Ich bin seit der Bekehrung nie mehr zurückgegangen zu irgendeiner bewussten Tat, wo ich wusste, es ist Sünde und ich habe die Kraft, es nicht mehr zu tun. Ich habe die Wahl. Da geht man doch nicht mehr zurück. Man kann. Keiner hält einen auf. Aber man wäre der dümmste Mensch, es zu tun. Und ich will nie mehr zurück. Deshalb lasse ich das da hinten. Aber ich bin frei, es zu tun. Ich habe eine Wahl jetzt. Aber dadurch, dass ich die Wahl habe, habe ich auch die Kraft, Nein zu sagen. Es kann mich niemand verführen dazu. Weil ich habe die Wahl, ich habe die Kraft Gottes, der Geist Gottes im Herzen. Aber was ich noch nicht habe, wo der Geist Gottes wachsen muss und das Leben Jesu in mir wachsen muss, ist diese Dinge, die ja nicht so wie Sünde aussehen. Sexualität an sich ist doch nicht Sünde. Ich habe auch dem Mädchen gesagt, der Sex an sich ist doch nicht das Problem. Es ist nur der Zeitpunkt und der Status das Problem, in welchem man es tut. Und du tust es, weil dein Herz dich betrügt. Also erledige dein Herz, dann bist du frei. Und tust es nur dort, wo es Gott gegeben hat, zu tun. Aber solange dein Herz dich betrügt, auch wenn du dich enthältst, und das wollen wir in der nächsten Stunde ausführlich sehen, bist du dennoch verloren. Weil dein Herz ist dein Problem. Wenn dein Herz nicht verändert wird, die Buße und Bekehrung ist eine Veränderung des Herzens, nicht der Taten. Und für das, was ich Buße tue, dafür kann ich nichts. Deshalb ist Buße und Bekehrung kein Demütigungsgang, sondern die Sünde, die ich tue, zeigt mir nur, wie verdorben mein Herz ist. Und ich sage, Herr, das will ich weg. Deshalb sagt der Psalmist und Gott sagt in Jesaja, was ich liebe, ich wohne in einem Herz, das zerschlagen ist. Und ich habe ein zerschlagenes Herz. Ich gehe jeden Morgen mit meinem zerschlagenen Herz und sehe und sage, Herr, du musst mir helfen. Ich kann nichts dafür. Aber dieses Herz zerstört mich. Es nimmt mir die Stimme. Es nimmt mir das Leben, das du mir gegeben hast, das dein ist. Und ich tue Buße, aber nicht für etwas, was ich kann, weil wäre die Buße etwas, wofür ich kann. Für Taten kann man gerade stehen, wisst ihr das? Taten kann man verhindern unter gewissen Umständen. Menschen mit starkem Willen können sich enthalten. Ich hatte neulich einen Mann, der war Adventist geboren und mit bis 15 Jahren gelebt in einer sehr strengen Familie. Jetzt war er 40 und er war voller Süchte. Alkohol und Drogen hat er genommen und all das. Mit 15 ist er ausgelaufen und er sagte, ich wünschte mir, ich hätte einen starken Willen. Und ich konnte ihm sagen, ich habe gesagt, sei froh, dass du ihn nicht hast. Weil dann hättest du dich enthalten können von deinen Drogen. Dann hättest du dich enthalten können und wärest ein Mann gewesen, vielleicht wie deine Vorfahren. Aber verloren wärst du trotzdem. Jetzt. Sei froh, du hast einen schwachen Willen. Sei froh, du bist jetzt in diesen Drogen drinnen. Jetzt kannst du sehen, dass etwas in deinem Herzen nicht in Ordnung ist. Aber das tust du ja nicht, weil du willst. Und Gott wird dich nicht verdammen dafür. Weil Jesus kam nicht, um jemanden zu verdammen, sondern zu erlösen. Gott kam nicht, um jemanden schuldig zu sprechen, sondern unschuldig. Sei denn, der Mensch will sein Herz behalten, dann spricht er ihn schuldig natürlich. Aber dann ist er schuldig, weil er nicht will, weil er das Böse liebt. Weil dieser Mann saß vor mir und war gebrochen. Und ich sagte mir, du stehst an bester Stelle. Ich bin mit 39, habe ich die Entscheidung getroffen. Jetzt mit 40, wenn du willig bist, dein Herz zu verändern. Wenn du willig bist, zu Gott zu gehen und sagen, ich will loswerden von dem Irrtum meines Herzens, das mich in die Drogen führt. Dann wirst du frei. Dann musst du nicht mit der Droge kämpfen. Weil da bist du eh verloren. Das Herz muss zerbrechen. Du musst sehen in dir, dass etwas nicht stimmt. Nicht, weil du wolltest, nicht, weil du es gewählt hast, sondern weil du nichts dafür konntest. Aber jetzt siehst du es. Jetzt ist es offenbar. Und ich konnte ihm sagen, für deine Drogen, dafür wird dich Gott nicht schuldig sprechen. Sondern willst du raus oder willst du nicht raus? Willst du den Grund deines Herzens verändern oder willst du bleiben, wie du bist? Das ist alles. Und wenn du Gott wählst und nicht mehr deine Eltern, nicht mehr einen Menschen, um glücklich zu werden, wenn du wählst, so wie ich gewählt habe am 7. Juni 2003 durch Gottes Gnade, nicht mehr nur von einem Menschen glücklich gemacht zu werden, sondern von Gott mein Bedürfnis zu holen. So. Und er mich befreit hat, befreit er auch dich. Und dann sind deine Drogen ad acta gelegt. Aber dann hast du noch viel in deinem Herz, was nicht stimmt. Und das will dir Gott klar machen, deutlich machen. Und so macht er mir jeden Tag klar. Aber ich töte nicht. Mir geht es nicht um die Tat. Ich bin nicht traurig für die Tat. Ich bin nur traurig, dass mich mein Herz noch immer betrügt. Und diese Trauer, mit der gehe ich zu Gott. Aber ich gehe, weil ich weiß, ich kann zunächst dafür nichts, bis ich es nicht sehe. In dem Moment, wo mir Gott klar gemacht hat, wo ich willig bin, es abzuschneiden, wo ich willig bin, das Ding wegzuhaben aus meinem Herzen, dann funktioniert das Kreuz. Und jedes Mal, wenn ich zum Kreuz gehe, komme ich mit neuer Kraft zurück. Und ich kann wachsen, bis der Irrtum aus meinem Herzen Tag für Tag entfernt wird. Das ist Vergebung und Heiligung. Vergebung und Heiligung. Für meine Vergangenheit habe ich nur Vergebung. Und so gehe ich jeden Tag. Aber es geht mir nicht um die Tat. Die Tat offenbart mir nur die Wurzel. Ich will die Wurzel weghaben. Und wenn die Wurzel weg ist durch die göttliche Natur und das Böse am Kreuz stirbt, dann bin ich fertig eines Tages, wenn mein König in den Wolken des Himmels kommt. Ich hoffe, wir verstehen das. Und ich möchte am Ende noch die Vergebung kurz ansprechen, auch wenn man dafür eine ganze Stunde bräuchte. Wie vergibt Gott dem Menschen? Er sagt mir, hast du keinen Schaden mehr getan? Das vergibt. Du schuldest mir nichts mehr. Das tat er mit mir am 7. Juni 2003. Und das tut er mit mir jeden Tag. Für das in meinem Herzen, das ich weghaben will. Wie sollen wir vergeben? Warum tun uns Menschen weh? Dasselbe sagen wir auch. sagt, meinem Jungen, mir hast du keinen Schaden mehr getan. Du schuldest mir nichts mehr. Ganz egal, wer oder was mir was angetan hat, ich möchte frei sein. Jesus Christus war der freiste Mensch, der hier auf dieser Erde war. Er war nie gefangen, nie im Irrtum. Er hat immer aus der Wahrheit gelebt. Er wusste und er musste deshalb nie vergeben, weil niemand konnte ihm einen Schaden tun. Nahm nichts persönlich, weil nichts sein Eigentum war. Er wusste, ich bin ein Geschöpf Gottes. Alles, was mir getan wird, wird meinem Vater angetan. Das wusste Christus. Deshalb konnte man ihm nicht wehtun. Und eines Tages will ich so sein wie er. Eines Tages will ich durch seine Wunden heil sein. Nicht mehr leben für mich. Nicht mehr leben im Irrtum meines Herzens, sondern durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, damit ihr den Segen erbt. Das ist göttliche Natur. Man kann das Übel dieser Welt, die bösen Taten des Menschen, nur überwinden durchs Gute. Unser Herz muss verändert sein. Und dieses Herz will ich, dass es ein fleischernes ist, dass es eins ist, das nicht mehr im Selbstbetrug ist, das ganz genau weiß, ich bin ein Geschöpf Gottes. Redest du mit mir, redest du zwar zu mir, aber wenn du mich angreifst, greifst du nicht mich an. Wenn du mich lobst, lobst du nicht mich, sondern ich stelle nur meinen Schöpfer dar. Ich lebe nicht mehr für mich. Mein Leben war ein Irrtum, zu denken, es ist je mein. Und wenn ich vorher gedacht habe, ich lebe für mich, ich lebte aber für den Bösen, jetzt lebe ich für dich und will aus dir heraus immer leben. Das ist das Gesetz und die Propheten. Willst du ein reines Herz oder willst du nur reine Taten? Reine Taten kannst du dir mit einem starken Willen erreichen. Aber ein reines Herz kann mit deinem Willen nie erreicht werden. Für ein reines Herz musst du ans Kreuz. Für ein reines Herz musst du sehen, dass etwas in dir falsch ist. Für ein reines Herz musst du ein Austausch des Lebens vornehmen. Er kann ohne dich nie geschehen. Durch den Glauben musst du dein Leben geben und sagen, Herr, ich will nicht mehr aus einem Menschen leben, sondern aus dir allein. Ich will eines Tages ein reines Herz haben. Weil Jesus sagt, wer ein reines Herz hat, wird Gott schauen. Und wenn es etwas ist, was ich mir wünsche, dann ist es eines Tages vor meinem Vater zu stehen. Ihn zu sehen, wie er ist. Weil mein Herz ein reines Herz geworden ist. Amen.